Ich möchte den Versuch unternehmen, einige Dinge, die wir als Christen glauben, zu erklären. Sie sind in unserem Glaubensbekenntnis zusammengefasst in wenigen markanten Sätzen und damit manchmal auch nicht so nachvollziehbar. Und deswegen wollen wir mal gerne Stück für Stück durch das Glaubensbekenntnis durchgehen. Heute ist der zweite Teil. Es geht um Gott. Wir glauben an das Dasein des einen Gottes, der in Ewigkeit und in drei Personen war, ist und bleibt. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Wir glauben daran, dass diese Erde und unser Leben einen Mittelpunkt hat. Es ist nichts, was sich so homogen verbreitet und immer mehr in die Breite geht, sondern etwas, was sich wie ein Rad um eine Narbe, um einen Mittelpunkt dreht. Und ich bin der Überzeugung, dieser Mittelpunkt ist Gott. Alles geht von Gott aus und läuft wieder auf Gott zu. Der Mittelpunkt des Verständnisses und der Schlüssel zum Verständnis, was unser Leben eigentlich ist und warum wir leben, finden wir in Gott. Wir glauben daran, dass Gott diese Erde geschaffen hat und das gesamte Universum, dass all das von Gott gemacht wurde für uns Menschen. Nun wird vielleicht mancher sagen, das ist ja wirklich ein alter Glaube. Und das ist ja mit der Evolution überhaupt nicht mehr erklärbar. Okay, es ist nicht leicht zu glauben, dass Gott diese Erde geschaffen hat. Das gebe ich gerne zu. Aber es ist genauso schwer zu glauben, dass all das Wunderbare einfach nur so durch Zufall entstanden sein sollte, sich entwickelt hat aus nichts und nichts und wieder nichts. Also ich glaube, Kreationisten und Evolutionisten sind beide Gläubige besonderen Zuschnitts. Gott hat den Menschen geschaffen, nicht einfach als Laune, sondern als sein Gegenüber. Gott suchte ein Gegenüber, mit dem er Gemeinschaft haben kann, mit dem er Austausch haben kann, mit dem er auf Augenhöhe unterwegs ist. Gott sieht sich selber und ist die höchste Autorität. Wenn unser Leben sich nicht auf Gott zubewegt, wenn unsere Zukunft sich nicht auf Gott zubewegt, bleibt das Alternative nur, dass unsere Zukunft sich auf den Tod zubewegt. Aber ich finde das ehrlich gesagt überhaupt nicht attraktiv, dass alles, worauf unser Leben sich zubewegt, sterben, vergammeln und zu Staub werden sein soll. Mir gefällt dieser Gedanke viel besser, dass mein Leben sich auf Gott zubewegt, auf die Ewigkeit, auf das, was er für uns bereit hat. Ich möchte einen Text aus dem Hebräerbrief lesen, aus dem Neuen Testament, 11. Kapitel, der Vers 3. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Gott hat die Erde geschaffen, aber er hat dem Menschen einen Kulturbefehl gegeben. Er sagt, macht euch die Erde untertan und gestaltet sie. Wir sind hier nicht Gast oder wie manche Science-Fiction-Filme das gerne so hervorheben oder sagen, die Erde wäre besser ohne Mensch. Sicher. Viel an Verschmutzung, viel an Katastrophen wäre auch zu verhindern, wenn der Mensch nicht wäre. Aber Gott hat die Erde für uns Menschen geschaffen und wir wurden für die Erde geschaffen. Wir haben den Auftrag, uns die Erde untertan zu machen, über sie zu herrschen. Und das meint überhaupt nicht zerstören, sondern bedeutet und übernimmt die Verantwortung. Herrschaft im guten Sinne bedeutet nichts weiter als Verantwortungsübernahme. Übernehmt die Verantwortung für diese Erde. Und das galt ja nicht nur Adam und Eva, das gilt uns auch heute. Gott hat dir und mir die Erde anvertraut, das auch übernimmt Verantwortung. Macht was draus. Gott ist ewig. Also zeitlos. Und damit nicht der Zeit unterworfen. Eine ganz schwierige Aussage, die in unserem Kopf ganz wenig Platz hat, weil wir Menschen nur in zeitlichen Rastern denken können. Unsere Frage ist, wenn etwas anfängt, muss es auch aufhören. Etwas, das aufhört, muss irgendwann angefangen haben. Wo war der Anfang? Wann war der Tag der Geburt? Wann war die erste Idee für die Erde? Wann ist Gott entstanden? Und woraus? Und wo geht Gott hin? Alles, was wir denken und was wir wahrnehmen können, wird in zeitliche Raster eingeteilt. Das hat aber damit zu tun, dass wir sterben müssen. Und dass für alles bloß eine beschränkte Zeit zur Verfügung steht. Gott ist ewig, das bedeutet, er steht außerhalb der Zeit. Für ihn ist vor 5000 Jahren genauso Gegenwart wie in 3000 Jahren. Schwierig vorzustellen, ich weiß, weil wir dafür keinen Sinn haben, weil wir eben nur von der Zeit kommen und für die Ewigkeit kein Gespür haben. Aber genauso hilft das Bild des Universums. Das Universum fängt nicht an, es hört nicht auf. Und wenn wir meinen, den Rahmen des Universums entdeckt zu haben, kam immer dazu, dass wir sagen, und das ist bloß ein kleiner Teil vom Ganzen und davon gibt es noch unendlich viel Galaxien mehr. Unsere Sonne, unser Mittelpunkt ist letzten Endes eins der kleinsten und der kältesten Sternchen überhaupt in all den Milchstraßen und Galaxien, die es da noch gibt. Wer mit dem Wort Ewigkeit Probleme hat, wer sagt, das kann ich nicht glauben, weil es nicht nachvollziehen kann, der sollte mal an die unendliche Ausdehnung des Kosmos denken und einfach zu versuchen, diesem Geschmack auf der Zunge nachzuspüren und sagen, so ist ewig, ohne Anfang und ohne Ende. Und wer ein Verständnis für Gott entwickeln will, der muss ihn vor diesem Hintergrund sehen. Er ist unbegreiflich. Er ist nicht zu fassen. Und doch ist er da. Es ist wie mit der Liebe. Gibt es ein Maß für Liebe? Kann man Liebe wiegen? Man könnte sie vielleicht beweisen, aber man kann sie nicht messen. Und Gott ist Liebe. Es ist da, unzweifelhaft, unheimlich dynamisch. Gott ist Liebe. Und man kann an ihn glauben, genauso wie man an die Liebe glaubt, weil man sie erlebt, weil man sie spürt. Und zwar mehr mit dem Herzen als hier auf der Haut. Vor allen Dingen dann irgendwann zu dem Punkt, wenn dann so die Gänsehaut langsam nachlässt. Es ist für uns unheimlich schwer, Gott zu verstehen. Damit er uns etwas näher kommt und für uns begreiflicher wird, begegnet uns Gott in drei Kategorien oder aber, sagen wir mal, drei Persönlichkeiten. Nur in ihrer Summe sind sie zu verstehen. Nur in dem, was sie zusammen ergeben, kommen sie dem nahe, was Gott ist. Das nennen wir Dreieinigkeit. Er begegnet uns als Vater. Jakobus 1, Vers 17. Alle Gute und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Ein Vater, wie man sich ihn nur vorstellen kann. Gott begegnet uns als Vater. Das bedeutet, Gott hat jeden Menschen nicht einfach nur so geschaffen, einfach so gemacht, sondern er hat jeden von uns gezeugt. Jeder von uns war ein bewusster Akt von Gottes Zuneigung und Kreativität. Als ich noch nicht geboren war, hatte Gott schon eine Vorstellung, wie ich sein wird. Und ich weiß, er hat mich bewusst so gemacht, auch wenn mir das an manchen Stellen nicht so gefällt und ich Mühe habe, mich damit zu versöhnen. Gott erkennt sich selbst in dir wieder. Du bist ihm ähnlich. Gott liebt nicht etwa die Menschheit, wie wir manchmal so hören, sondern die Menschheit als Ganzes, wie einer Schmetterlinge liebt und ein anderer liebt Ameisen oder er liebt Bären oder Teddybären oder whatever. Gott liebt nicht etwa die Menschheit, sondern er liebt dich. Er wendet sich jedem einzelnen Menschen, jeder einzelnen Persönlichkeit väterlich zu. Er liebt dich. Er will das Beste für dich. Er will Gemeinschaft
mit dir. Psalm 99, Vers 9. Erhebe den Herrn, unseren Gott, denn der Herr, unser Gott, ist heilig. Gott ist nicht nur Vater, er ist auch heilig. Das bedeutet absolut rein. Tiefst rein. Ohne jeden Schmutz, ohne jede Verunreinigung. Noch etwas anderes bedeutet das, wir haben es vorhin in diesem Text gehört, Gott verändert sich nicht. Da gibt es keinen Schatten, keine wechselnden Schatten durch das wandernde Licht. Und dass Dinge plötzlich im Dustern sind, die vorher noch im Licht waren. Und ich erschrecke vor den dunklen Ecken und den Abgründen, die nicht sichtbar sind. Gott ist unveränderlich. Er ist nicht heute so und morgen so. Man muss nicht darauf achten, in welcher Laune erwische ich ihn. Ist er mir zugewandt oder habe ich einfach Pech gehabt? Gott ist unveränderlich. Und Gott, und das meint auch heilig, ist exklusiv. An dieser Stelle ist Gott total einseitig. Er ist exklusiv. Er teilt seine Ehre. Er teilt seine Autorität mit niemandem. Auch wenn wir es gerne so hätten und wir selber gern Teilhaber dieser Autorität wären. Aber Gott teilt es mit niemandem. Deshalb kann und wird Gott sich nie selbst beschmutzen. Und unsere Art zu leben und zu denken, sie trennt uns deshalb von Gott. Sie schneidet den Verbindungsstrang durch, sie schneidet die Nabelschnur durch. Und wir sind zwar auf der einen Seite autonom, aber wir verhalten uns wie Autonome. Aber weil ihn eine tiefe Liebe zu uns bewegt, ist Gott auf alles eifersüchtig, was uns von ihm trennen will. Das ist eine wichtige Eigenschaft Gottes. Gott liebt uns nicht nur, er liebt uns so sehr, dass er zutiefst eifersüchtig ist. Das meint exklusiv. Er will dich, er liebt dich, wie du bist, aber er will nicht, dass du jemanden anders, einen anderen Gott, irgendetwas anders neben ihm dienst. Gott begegnet uns nicht nur als Vater, nicht nur als heiliger Gott, sondern er begegnet uns in Jesus, seinem Sohn. Johannes 3, die Verse 16 bis 18. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt werden. Die Größe der Liebe Gottes zu uns Menschen wird deutlich, dass er seinen einzigen Sohn uns aussetzt. Dass Gott seinen Sohn dem Hass der Menschen aussetzt, von dem er weiß, dass er tödlich ist. Das geht so weit, dass Jesus, der Sohn Gottes, von den Menschen getötet wird, wie ich schon erklärte. Und Gottes Größe zeigt sich daran, dass er Jesus am dritten Tag nach seinem Tode wieder ins Leben zurückholt. Er aufersteht. Und er wird als Lebendiger von den Menschen aus seinem Umfeld, von seinen Freunden und von seinen Mitarbeitern gesehen. Die haben ehrlich gesagt auch enorme Probleme, das zu glauben. Aber es ist nun einmal so schlagend, dass das wirklich Jesus ist, dass ihnen nichts weiter übrig bleibt, als das zu bezeugen. Um Gott zu verstehen und zu begreifen, muss man Jesus betrachten. Seine Persönlichkeit und sein Leben beschreiben in den ersten vier Büchern des Neuen Testaments Gott. Wie ist Gott? Wir sehen es an Jesus. Wie er dem Einzelnen begegnet, wie er sich den Schwachen zuwendet, wie er barmherzig ist, wo Menschen versagt haben und wo er dort auch noch liebt, wo Menschen ihn hassen. So ist Gott. Und Gott begegnet uns im Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist wäre Jesus für uns nur eine Gestalt der Vergangenheit. Irgendein Weisheitsredner
einer, der ein paar gute Ideen hatte, einer, der an der Gemeinheit der Menschen zugrunde gegangen ist, Martin Luther King, Indira Gandhi, Mahatma Gandhi und Jesus. Alles so eine Liga lebensuntüchtige Weltveränderer mit guten Gedanken. Aber durch den Heiligen Geist, der alle Zeiten und Räume durchwirkt und verbindet, wird Jesus Christus heute gegenwärtig als jemand, zu dem wir in Beziehung treten können. Es ist eben nicht nur ein Teil der Geschichte, sondern Jesus lebt und er lebt heute und er ist wahrnehmbar. Man kann mit ihm in Kontakt und in Kommunikation treten. Das war der Plan Gottes und diesen Plan zieht er bis heute durch. Und er hat den Heiligen Geist als Vertreter von Jesus geschickt, der uns ermöglicht, mit Gott zu reden, mit Gott und mit Jesus in Kontakt zu treten. 1. Korinther 12, Vers 3. Niemand kann sagen, Jesus ist mein Herr, außer durch den Heiligen Geist. Auf diese Art und Weise sammelt der Heilige Geist Menschen, die bereit sind, sich von Gott vergeben zu lassen. Auf diese Art und Weise berührt er unser Herz. Und auch wenn hier oben noch völliges Chaos herrscht, aber hier tief drin spüren wir, da ist ein Gott, der uns liebt. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Ich weiß, wir sind so als Deutsche so ein bisschen aufgestellt und sagst, solange ich das hier nicht verstehe, will ich das gar nicht wissen. Aber letzten Endes, die meisten Entscheidungen unseres Lebens treffen wir doch mit dem Herzen, nicht nur unsere Frau oder unseren Mann, den wir mal heiraten wollen oder geheiratet haben. Selbst der Autokauf ist eine Herzenssache. Weißt du, ich muss es haben, ich will es haben. Da kann das Prospekt sagen, was es will. Der Heilige Geist bewegt unser Herz. Er lässt uns Gott verstehen. Auf diese Weise sammelt er seine Kirche und seine Gemeinde. Und das meint nicht nur irgendeine Denomination. Auf diese Art und Weise trägt er seine Kirche durch die Jahrhunderte. Er erneuert sie immer wieder. Er reinigt sie immer wieder. Immer wieder finden sich Menschen, die von Herzen an Gott glauben. Egal, was die offizielle Organisation und Kirchenorganisation der Zeit dazu sagt. Der Heilige Geist ist die redende Persönlichkeit Gottes. Gott ist mitteilungsbedürftig. Er möchte, dass sein Angebot bei uns ankommt. Er möchte uns hören. Er lässt uns Gott und sein Wort, die Bibel und Gottes Liebe verstehen. Das ist der Auftrag des Heiligen Geistes. Das macht die Bibel auch so aktuell. Ein Telefonbuch, das 5 Jahre alt ist, hat so gut wie keine Bedeutung mehr heute, zumal es auch... Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt noch Telefonbücher? Und die Bibel mit ihren mehreren tausend Jahren auf dem Buckel beginnt zu leben und zu strahlen und Energie auszusenden, wenn ich mich darauf einlasse. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Ich lese die Bibel und merke, das meint ja mich. Das ist viel mehr als toter Geschichtsunterricht. Dass wir Gott vor unserem Lebenshintergrund verstehen. Dass wir verstehen, was Gott will und dass Gott uns liebt. Ist Aufgabe des Heiligen Geistes und durch ihn wird die Bibel vom alten Buch zum aktuellen Reden Gottes. Und wenn wir Jesus als Gott mit uns bezeichnen, als Gott, der zu uns kommt, der uns begegnet, der anfassbar, der berührbar wird, der kommt und uns aus dem tiefsten Moment unseres Lebens herausholt, dann kann man den Heiligen Geist als Gott in uns bezeichnen. Diese drei Persönlichkeiten Gottes spiegeln in Ansätzen etwas von der Größe und Herrlichkeit Gottes wider. Man kann sich damit beschäftigen und beschäftigen wird immer wieder neue Dinge entdecken. Allein das Ganze zu erfassen, wird für uns nicht möglich sein. Aber ich finde es sowieso interessanter, wenn irgendwo noch Geheimnisse bleiben. Das macht das Leben spannend. Und noch dazu mit dem Ausblick auf die Ewigkeiten.